Vielen Dank für die Liedauswahl, wunderbar. Man gemerkt, haben sich manche Gedanken gemacht, welche Lieder wir da gemeinsam singen. Gut auf die Predigt abgestimmt, gut für alle Generationen. Mir gefällt das. Vielen herzlichen Dank. Und ich freue mich, heute hier zu sein, zu diesem jährlichen Kanzeltausch. Manche kennen mich vielleicht noch vom letzten Jahr. Ich glaube, es war am Muttertag. Nein, ich bin mir sicher, es war am Muttertag. War ich zum letzten Mal da und freue mich wieder hier zu sein. Für diejenigen, die damals nicht da waren oder sich nicht mehr so richtig erinnern, mein Name ist nun bekannt, Matthias Kradolfer, ich bin Pastor in der FEG Aarau, darf verheiratet sein mit Deborah, wir haben 3 Kinder, Ben ist 5, Zoe ist 3 und Tim war das letzte Mal noch nicht auf der Welt, der ist jetzt 14 Monate alt. Und das ist eine junge Familie, da erleben wir genau das, was du gesagt hast, mit dem Vertrauen. Nur bei Ben ist es unterdessen so, dass wenn er die Treppe runterspringen will, ich sagen muss, Entschuldigung Ben, aber du bist schwer geworden. Der wagt zu viel. Also ich sage ihm dann, Ben, du traust mir mehr zu, als ich mir selbst. Das ist bei Gott anders, wunderbares Beispiel für den Glauben, für das Vertrauen. So, ich habe eine Predigt mitgenommen. Ihr seht den Text eingeblendet, den Titel. Und wer eine Bibel mitgenommen hat, den lade ich nun ein, mit mir mitzulesen. Aus Johannes 20, ab Vers 24. Johannes 20, ab Vers 24, da steht: Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der 12 war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt. Und Thomas war bei ihnen, kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Hier steht in Vers 24, Thomas aber, der Zwilling genannt wird. Nun, was heißt Thomas übersetzt auf Deutsch? Thomas ist aramäisch und heißt übersetzt auf Deutsch tatsächlich Zwilling. Und die haben dem gesagt, Zwilling, Didymos, griechisch. Also ja, nicht sehr kreativ, vielleicht war er ein Zwilling, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er einen Zwillingsbruder, vielleicht eher sogar eine Zwillingsschwester, die im damaligen Kontext nicht erwähnt wird. Jedenfalls, dieser Thomas wird im Johannesevangelium das eine oder andere Mal erwähnt. Zum Beispiel Johannes 11, Vers 16 sagt Thomas: Ja, lasst uns mitgehen und mit ihm sterben. Ein bisschen fatalistisch so. Da gehen wir halt mit, sterben wir halt. Oder etwas später: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, wie können wir den Weg wissen? Jesus sagt dann: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und auch hier, Johannes 20, erscheint Thomas nicht im allerbesten Licht. Es heißt hier nämlich: Thomas aber war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Und ich weiß nicht, warum Thomas da nicht bei den Jüngern war. Manche Ausleger nehmen an, dass Thomas alleine mit dem Schmerz und mit der Trauer, die er da hatte, umgehen wollte. Jesus war ja gerade gestorben. Thomas war tief traurig, vielleicht. Er hat sich aus der Gemeinschaft der Jünger, sag mal, die Gemeinschaft der Gläubigen, entfernt. Und auch wenn ich nicht weiß, warum jetzt Thomas ganz genau nicht da war, so möchte ich diesen Umstand doch nutzen, um uns heute Morgen zu ermutigen, die Gemeinschaft nicht zu verlassen. Es steht in Hebräer 10, 25: Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich schon einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen. Wir als Gläubige, als Glaubende, wir brauchen einander. Wir brauchen die Gemeinschaft. Und das merkt man vor allem dann, wenn es einem nicht so gut geht. Wenn man krank wird, schwach ist, wenn Not da ist. Ich habe so den Eindruck, wenn es uns ganz, ganz gut geht im Leben und im Glauben, dann denken wir, für was brauche ich gemeint? Ich und mein Jesus reicht doch. Vielleicht erscheinen uns dann die anderen da in der Gemeinde noch mühsam und alles so. Und dann, wenn es aber hart auf hart kommt, merken wir, wie wichtig es ist, eingebunden zu sein. Wir brauchen einander. Gut, mit der Gemeinschaft war das ja so eine Sache im letzten halben Jahr. Plötzlich war es nicht mehr erlaubt, dass wir uns physisch treffen. Ich habe damals so gesagt, ich glaube, dass ein Virus ist die einzige Kraft im ganzen Universum, die es hinbringt, dass Christen sich nicht mehr zum Gottesdienst versammeln. Ich meine, wenn Krieg ist, gibt es immer noch Gottesdienste. Vielleicht diejenigen an der Front sind da nicht dabei. Wenn Verfolgung herrscht, dann trifft man sich im Untergrund. Aber bei einem unsichtbaren Virus, da dürfen wir nicht mehr. Und ich muss euch ehrlich sagen, am Anfang fand ich das noch, wie habe ich es diese Woche jemandem gesagt? Ich fand es noch cool, mal einfach jeden Abend bei der Familie zu sein und dann Fernsehprediger zu werden. Hey, war das spannend am Anfang. Oder wir haben da top professionelle Leute, wirklich. Also derjenige, der uns das eingerichtet hat, macht bei Live on Stage auch so Kameraführung und all das. Also genial, was die da hingekriegt haben. Am nächsten Sonntag, bereits am ersten, hatten wir ein Top-Studio und dann war ich plötzlich Fernsehprediger. Ich kann euch sagen, so die ersten 2-3 Mal, das war wirklich eine schöne neue Erfahrung. So. Aber das hat nicht so lange gehalten, so diese Freude. Plötzlich vermisst man, da niemand entgegenblickt. Und heute bin ich mehr denn je am Punkt, wo ich sage, es ist einfach nur mühsam, dass wir uns nicht sehen können. Gewisse sehe ich bis heute immer noch nicht. Und dann merke ich, die Gemeinschaft ist doch distanzierter geworden. Macht einen Schritt zurück. Und ich möchte da nicht sagen, dass das falsch ist. Auf keinen Fall. Und ich möchte auch nicht als Corona-Leugner in die Geschichte eingehen. Keinesfalls. Ich möchte nur sagen, ich leide darunter, dass alles distanzierter geworden ist. Man sich nicht mehr so nahe kommen kann. Und ich frage mich im Moment sehr, wie können wir in unserer Gemeinde die Gemeinschaft wieder leben? Wir haben immer noch kein Chille-Kaffee. Und ganz verschiedene Dinge, die da fehlen. Wir brauchen Gemeinschaft. Diese Livestreams und all diese Dinge, die ich sehr schätze und super finde, dass das gegeben hat, sind da doch bestenfalls wie Krücken. Und wer schon mal Krücken hatte, weiß, die legt man weg, sobald man wieder laufen kann. Und so sind das gute Dinge, diese technischen Hilfsmittel, die uns helfen, solange etwas nicht normal ist. Wir brauchen echte Gemeinschaft. Es gibt zwar vielleicht Gläubige, vielleicht sogar unter uns, der eine oder andere, der sagt, ja, aber die Gemeinschaft ist manchmal wirklich mühsam. Vielleicht kennt ihr auch Christen, die haben sich aus der Gemeinschaft zurückgezogen. Die gesagt haben, ich bin so enttäuscht. Enttäuscht von Gott, der das zugelassen hat in meinem Leben. Oder enttäuscht von Gläubigen. Vielleicht wurdest du schon mal enttäuscht von irgendeinem Pastor. Vielleicht wurdest du schon enttäuscht von der Gemeindeleitung. Vielleicht wurdest du schon enttäuscht von irgendeinem, der sich Christ nennt. Du denkst, gerade. Man ist dann wie so versucht, sich aus der Gemeinschaft zurückzuziehen. Du denkst, soll sie doch selber. Das muss ich mir nicht antun. Das brauche ich nicht. Es ist wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. Wir brauchen die gegenseitige Ermutigung. Lies mal weiter, Vers 25. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Ja, wer nicht in der Gemeinschaft ist, verpasst etwas. Er aber sprach zu ihnen, Thomas, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Die Jünger sagen, hey, wir haben Jesus gesehen. Und Thomas sagt, ich glaube es nicht. Nur, wenn ich meine Finger in seine Wunden legen kann. Ich glaube es nicht. Thomas zweifelt. Und die Frage ist nun, dürfen Christen zweifeln? Darf man als Christ zweifeln? Ich nehme so die evangelikale Welt und zu der zähle ich mich. Also wir. Ich nehme die evangelikale Welt so wie zweigeteilt war. So auf der einen Seite kenne ich, ja, Evangelikale, ich nenne sie vielleicht eher so die progressiven, die postmodernen Christen, so die eher liberalen in meiner Sichtweise so, die eher liberaleren Christen, die haben den Zweifel zum höchsten Wert erkoren, so. Man muss an allem zweifeln. Und ich höre dann oft den Vorwurf, so, ich vielleicht das eher weniger, ja, was soll ich jetzt sagen? Einfach konservativer vielleicht. Ich höre dann so den Vorwurf, ja, bei euch in euren konservativen Gemeinden darf man gar nicht zweifeln. Es wird an allem gezweifelt. Man zweifelt, hat Gott wirklich die Erde erschaffen? Sind die Wunder von Jesus wirklich historisch wahr? Ist Jesus wirklich leibhaftig auferstanden, leiblich auferstanden? Das alles wahr? Man zweifelt. Denk hier an eine Begegnung mit einem Pastor einer Freikirche in der Region. Haben uns getroffen da als verschiedene Pastoren, um darüber zu sprechen, auf welcher Grundlage treffen wir uns überhaupt. Haben da uns Gedanken gemacht über das Bibelverständnis, über Jesus als einziger Weg und so. Und dann sagt dieser eine Pastor, also für mich ist es nicht klar, ob diese Wunder von Jesus historisch wirklich so geschehen sind. Ist für mich auch nicht wichtig, sagt er. War ein promovierter Theologe, hat an der Uni Zürich studiert und promoviert, war Pastor einer Freikirche. Das ist so dieses Denken, man zweifelt an allem. Auf der anderen Seite, vielleicht, ich nenne es jetzt mal die prämodernen, stark konservativen oder stark charismatischen Christen, die sagen, man darf nicht zweifeln. Zweifeln ist Sünde. Man verweist dann auf Jakobus 1, wer zweifelt, bekommt nicht. Man habe auch schon gehört zu dem Satz so, ein Christ glaubt, er zweifelt nicht. Das sind so, vielleicht so diese beiden Seiten. Nun, was sagt die Bibel dazu? Darf ein Christ zweifeln? Muss er zweifeln? Oder ist es Sünde? Wenn ich die Bibel lese, dann nehme ich die Bibel sehr differenziert wahr in der Frage des Zweifelns. Wie übrigens fast in allen Fragen erlebe ich die Bibel sehr differenziert. Und da sehe ich beispielsweise Mose, der hat gezweifelt. Und Gott hat es nicht gut geheißen. Ich denke an die 12 Kundschafter, 10 haben gezweifelt. Und das Volk musste 40 Jahre weiter in der Wüste umherirren. Ich denke an Zacharias, der hat gezweifelt. Und er wurde augenblicklich stumm. Gar nicht positiv. In diesen Fällen wird der Zweifel negativ bewertet. Ist Sünde. So scheint's. Andererseits sehen wir den Zweifel von Maria. Als da der Engel kam und sagt, du wirst schwanger werden, sagt sie, wie soll das gehen? Und man hört so den Zweifel. Wie geht das? Der Engel erklärt es ihr und dann sagt Maria, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Ganz andere Art von Zweifel. Kein Tadel. Der Engel sagt dann nicht, weil du jetzt gezweifelt hast und nicht von Anfang an geglaubt, sondern wunderbar, Maria, positives Beispiel. Und ich sehe wie in der Bibel so den Unterschied zwischen einem suchenden Zweifel, wie ich den nenne, und einem ablehnenden Zweifel. Und Thomas, so scheint es mir, hat eindeutig einen suchenden Zweifel. Er sucht die Wahrheit. Er glaubt nicht, ja. Er zweifelt, aber er sagt, wenn ich meine Finger. Und dann ist es passiert, dass Jesus ihm begegnet ist und dann sagt er, mein Herr und mein Gott. Und er glaubt. suchend, wie Maria, und sucht die Wahrheit, sucht Antworten, ist offen zu glauben. Andererseits sehe ich auch den ablehnenden Zweifel, sowohl in der Bibel wie auch heute. Ein Zweifel, den man wie als Mittel benutzt, um nicht glauben zu müssen. Ich zweifle und gar nicht in Frage so. Man ist nicht offen für eine neue Realität. Nicht offen für die vielleicht Wahrheit, die anders ist, als man gedacht hat. Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen, dass ihr zweifelt in einem suchenden Sinn. Dass ihr eure Zweifel offen vor Gott ausbreitet und sagt, Jesus oder Gott, ich habe hier Zweifel. Wie ist das? Suchend. Ich nehme an, ihr kennt ab und zu Zweifel in eurem Leben. Vielleicht gibt es gewisse Kopfmenschen unter uns und die zweifeln in intellektuellem Sinn. Vielleicht habt ihr sogar schon mal gezweifelt, gibt es Gott oder nicht. Vielleicht habt ihr schon überlegt, ja, wie geht jetzt das mit diesen Wissen, naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und den biblischen Aussagen? Wie passt das zusammen? Vielleicht habt ihr sogar schon gezweifelt, was war denn da wirklich, als Jesus auf dem Wasser gelaufen ist? Gab es da eine zusätzliche physische Kraft oder was hat da genau gewirkt? Und vielleicht habt ihr sogar schon gezweifelt, war das Jesus, der auferstanden ist oder nicht? Oder ihr habt schon gezweifelt am Leid. Wie kann ein guter Gott all das Leid zulassen? Wie geht das? Philosophisch. Das ist intellektuell. Viele von uns sind vielleicht nicht so Kopfmenschen, sondern eher emotional, total in der Praxis. Und da kennt man eher so den Zweifel. Gott, wirst du mir mein Leid, das ich erlebe, noch lindern? Oder muss ich jetzt mein ganzes Leben lang damit leben? Jesus, wirst du mein Gebet mal noch erhören? Ich bete schon Jahre, vielleicht Jahrzehnte für die gleiche Sache. Und vielleicht kommen da Zweifel. Hört Gott mich überhaupt? Will er mich überhaupt erhören? Ich zweifle. Oder vielleicht auch so, ja, die Frage, wird Gott mir das noch schenken, was ich mir so sehr wünsche? Bekomme ich das noch oder nicht? Vielleicht auch die Frage nach dem Leid in eher existenziellem Sinn. Vielleicht weniger philosophisch, wie kann ein guter Gott all das Leid zulassen, sondern eher ganz emotional. Gott, warum hast du das in meinem Leben zugelassen? Ich verstehe das nicht. Ich zweifle, dass du da gute Gründe hattest. Ich denke, wir alle kennen so Momente des Zweifelns, intellektuell, emotional, wie auch immer. Und ich möchte euch ermutigen, diese Zweifel Gott gegenüber auszusprechen. Vielleicht auch einem guten Freund gegenüber zu sagen, ich habe hier Zweifel, bete für mich. Und zwar in einem suchenden Sinn. Ich erlebe viele Menschen, die zweifeln in einem ablehnenden Sinn. Sagen nicht, das kann unmöglich sein, dass es Gott gibt, weil. Und ich habe da große Zweifel. Und man nutzt den Zweifel, um nicht glauben zu müssen. Ein vorgeschobener Zweifel. Ein Zweifel der Voreingenommenheit, könnte man vielleicht auch sagen. Und ich lehne Gott ab, weil ich es mir nicht denken kann, das. Und man will es auch gar nicht. Weil man müsste ja, wenn es Gott gäbe, wenn die Bibel die Wahrheit wäre, müsste man ja sein Leben verändern. Und das will ich nicht. Und deshalb kommt mir der Zweifel ganz gelegen. Und ich möchte ermutigen, dass wir zweifeln, echt zweifeln. In einem suchenden Sinn. Für die Wahrheit suchen. Das ist so mein Wunsch für unsere Gemeinde, vor allem auch für die Jugendgruppe. Junge Menschen, die haben ja in der Regel schon auch Zweifel. In unserer heutigen Zeit, wenn man in die Schule geht, ich war auch im Gymnasium. Also wenn da nicht auch Zweifel da sind. Und ich ermutige die Jungen, äußert eure Zweifel, eure Fragen, dass wir sie miteinander besprechen können. Aber mein Wunsch ist, dass es in einem suchenden Sinn geschieht. Mach so jährlich einen Glaubensgrundkurs. Dann sage ich immer am ersten Abend, ihr dürft zweifeln an all dem, was ich euch jetzt dann sagen werde, diese 6 Abende. Ihr dürft alles hinterfragen. Ich bin bereit, jede Frage mir anzuhören. Aber ich bitte euch um eines, dass ihr die gleiche Messlatte an das setzt bei mir wie bei euch. Also dass ihr genau den gleichen Maßstab mit den Zweifeln an meine Ausführungen setzt, wie an das, was ihr bis jetzt geglaubt habt. Dass wir einfach da den gleichen Maßstab haben. Dass wir suchen. Mein Wunsch. Ich muss sagen, ich kenne selbst auch Zweifel in meinem Leben. Vielleicht ist Thomas sogar mein Lieblingsjünger. Ich weiß nicht, habt ihr auch einen Lieblingsjünger so? Manche haben vielleicht Petrus, so, der wo immer Trischi ist, oder der Johannes, der bei Jesus chillen konnte, bei seiner Seite liegen durfte. Einfach das gemütliche Chaos. Mein Lieblingsjünger, sage ich jetzt mal, ist Thomas. Denn Thomas, also ich verstehe ihn. Diese Zweifel. Und so unter uns. Ich kenne vielleicht fast jeden intellektuellen Zweifel. Und ich habe tatsächlich, das dürfte jetzt nicht weiter sagen, auch wenn es aufgenommen wird. Genau. Aber ich habe sogar schon, Pastor, ich habe sogar schon daran gezweifelt, dass es wirklich Jesus war, der da auferstanden ist. Wisst ihr, wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich, die besten Freunde erkennen Jesus nicht. Ich meine, die sind 3 Jahre mit ihm unterwegs. Und 1-2 Tage später, es ist der Gärtner. 2 Stunden wandern die und reden mit ihm und erkennen ihn nicht. Man erkennt Jesus nach, das ist doch naheliegend oder plausibel, zu denken, es war ein anderer, wenn man ihn nicht mehr erkennt. Und jetzt kommt Thomas. Und der hat an meiner Stelle gezweifelt. Er hat gesagt, ich glaub's nicht, es kann nicht sein. Nur wenn ich, er zweifelt an meiner Stelle, denn ich glaube, im ganzen Universum gab es damals nur einen einzigen Menschen mit Wundenmalen, der umherlief. Das war Jesus. Und er sagt, und ich will diese Wunden sehen, sonst glaube ich es nicht, dass er es war. Und dann kommt Jesus, zeigt ihm die Wunden und Thomas sagt, mein Herr, mein Gott. Thomas hat an meiner Stelle gezweifelt, dass ich heute glaube, es war wirklich Jesus, der leibhaftig, leiblich auferstanden ist. Noch etwas. Darf man Zeichen fordern von Gott? Thomas sagt, nur wenn ich diese Zeichen sehe, dann. Ich finde das eine schwierige Frage. Ich persönlich denke, ja, man darf. Wenn es in einem suchenden Sinn ist. Ich sage, Jesus oder Gott, zeig du dich mir, ich will ja glauben. Oder so wie da, ich glaube, ist der Jahresvers, ich glaube, hilf meinem Unglauben, zeig dich mir. Dann, glaube ich, dürfen wir ein Zeichen uns wünschen. Aber wir haben keinen Anspruch, dass Gott uns das Zeichen gibt. Gott ist immer noch Gott, er ist nicht abhängig von uns. Wir sind abhängig von ihm. Wir dürfen sagen, Jesus, zeig dich mir. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, wer sucht, der findet. Gott zeigt sich uns. Und es geht letztlich auch gar nicht ums Zeichen. Das sehen wir, wenn wir die letzten Verse lesen, 26 bis 29. Die Zeichen braucht es eigentlich gar nicht. Gottes Wort genügt. Wir lesen da in Vers 26, nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen. 8 Tage übrigens war es wieder ein Sonntag. Nur so eine Klammerbemerkung. Jesus ist an einem Sonntag auferstanden. Er hat sich eine Woche später am Sonntag den Jüngern gezeigt. Wieder eine Woche später am Sonntag dem Thomas. An einem Sonntag war Pfingsten und kam der Heilige Geist und die Gemeinde ist ins Leben gerufen worden. Dann an einem Sonntag hat Paulus ein bisschen zu lange gepredigt. Ist einer gestorben, dann wieder auferweckt in Troas. An einem Sonntag, am Sonntag sollen die Gläubigen, wenn sie zusammenkommen, das Geld zusammenlegen. 1. Korinther 16, 2. Ersten Christen haben sich sehr früh schon begonnen, am Sonntag zu treffen. Innerhalb von Israel, Jerusalem, war es klar, noch der Sabbat, ist ganz klar, aber außerhalb von Jerusalem, außerhalb von Israel, war es von Beginn weg hauptsächlich der Sonntag, wo sich die Christen getroffen haben, abgesehen von der ersten Phase, wo man sich jeden Tag getroffen hat. Manche sagen heute, ja, das ist ein Das erst durch Konstantin, Staatschristentum, das ist ein Zeichen des Abfalls, dass wir heute uns am Sonntag treffen. Ich bin da dezidiert anderer Meinung. Sage entschieden, nein, wir treffen uns am Tag des Herrn. Dies Dominica. Oder Dies Dominicus heißt es auf Latein. Dimanche, Französisch, Domenica, Domingo, all diese Sprachen sagen Tag des Herrn. So, also es war einem Sonntag und da hatten sie die Tür wieder verschlossen. Hatten wahrscheinlich Angst, dass da weiß auch nicht, was passiert. Und Jesus kommt durch die verschlossene Tür hindurch. Sein Körper ist irgendwie nicht mehr an Zeit und Ort gebunden. Und jetzt kommt Jesus durch die Tür und geht direkt auf Thomas zu und sagt, Thomas, und dann sagt er genau das, was Thomas gesagt hat. Also Jesus kennt unsere tiefsten Gedanken. Weißt du, du kannst schon sagen, ja, ich will nicht zweifeln und so, aber Jesus kennt deine Gedanken sowieso. Sieht dir tief ins Herz. Und deshalb ermutige ich, dass das, was Jesus sowieso sieht, wir auch ausdrücken. Sagen, Jesus, da, greif ein. Und jetzt kommt also Jesus zu Thomas, sagt, mach das. Und jetzt kommt das Spannendste. Ich glaube, Thomas hat gar nicht mehr den Finger hineingelegt. Jesus zu sehen, sein Wort zu hören, hat gereicht. Und ich stelle mir so vor, wie Thomas auf die Knie fällt, sich demütigt und sagt, mein Herr und mein Gott, mein Herr, Kyrios. Kyrios hat man damals den Cäsar genannt, Kaesar, Kyrios. Kyrios hat man in, nennt man im griechischen Alten Testament Yahweh, den Herrn. Und irgendwie bringt hier Thomas zum Ausdruck, du bist meine höchste Autorität, mein Herr. Sag jeweils, Jesus ist mein Chef. Chef, das Wort kommt ja vom lateinischen Wort kaputt. Also nicht mit kaputt, sondern kaputt. Und von diesem Wort kaputt, das heißt auf Deutsch Haupt, ist das Wort Chef abgeleitet. Sag Jesus, du bist mein Chef, mein Haupt. Die Kommandozentrale, oder mein Kopf ist meine Kommandozentrale. Jesus, du darfst entscheiden über meine Gedanken, über meinen Willen, über meine Gefühle, über mein Handeln. Du bist mein Herr, mein Chef. Und dann sagt Thomas noch, mein Gott. Mein Schöpfer, mein Richter, mein Gott. Thomas betont mein Herr und mein Gott. Von Natur aus sind wir Menschen ja getrennt von Gott. Und Gott ist nicht unser Herr, nicht unser Gott. Wir Menschen, wir rebellieren oder wir ignorieren Gott von Natur aus. Manche sehr aktiv gegen Gott, andere sehr passiv. Man ignoriert Gott einfach. Tatsache ist, wir Menschen sind von Geburt von Gott getrennt. Und das in alle Ewigkeit. Und jetzt wird Gott Mensch in Jesus Christus, lebt für uns und stirbt für uns. Ich sage immer, Jesus hat das Leben gelebt, das wir eigentlich leben müssten, um vor Gott bestehen zu können. Und Jesus hat die Strafe getragen, die wir verdienen würden, weil wir nicht so leben, wie wir leben müssten, um vor Gott bestehen zu können. Also ganz einfach, Jesus lebte für uns und starb für uns. Und jetzt können wir sagen, Jesus Christus, du auferstandener Herr, vergib mir meine Sünden. Wir bitten Jesus in unser Leben und dann können wir sagen, Jesus, du bist mein Herr, mein Gott. Ich möchte euch die Frage heute mitgeben. Ist Jesus dein Herr, dein Gott? Zum Schluss noch eine Frage. Erfahrung und Glaube, wie steht denn das so im Zusammenhang? Als Thomas sagt, mein Herr und mein Gott, sagt Jesus zu ihm, Thomas, darum glaubst du, glückselig sind die nicht sehen und doch glauben. Makarioi. Makarios heißt, ich übersetze das gerne so, glücklich in dieser Zeit und selig in der zukünftigen. Dort, wo dann alles Glück noch potenziert ist. Ein bisschen dürfen wir jetzt schon erleben. Das ist so glückselig. Also glücklich zu preisen, wer nicht sieht und doch glaubt. Jesus sieht hier wie so durch Thomas hindurch auf uns und sagt, glückselig, glücklich sind die, die nicht sehen und doch glauben. Bei Thomas stelle ich fest, es war die Erfahrung, die er da gemacht hat, die dann zum Glauben geführt hat. Die Erfahrung steht am Anfang. Und das ist auch meine Feststellung heute, wenn ich mit Menschen spreche, die jetzt nicht christlich aufgewachsen sind, dass sie irgendwann im Leben wie erfahren haben, es gibt einen Gott, der hat Interesse an mir, der hat mich geschaffen, vor dem muss ich einmal Rechenschaft ablegen. Ich bin getrennt von ihm, ich brauche Vergebung. Irgendeine Erfahrung, oft ausgelöst durch ein notvolles Ereignis. Denke ich an einen Mann, der hat einen TÜV-Unfall. Eine andere junge Frau wurde gemobbt. Wieder jemand hatte eine todkranke Tochter und so weiter. Ich könnte ganz, ganz viele Beispiele erzählen von Menschen aus unserer Gemeinde, wie sie in den letzten 10 Jahren zum Glauben gekommen sind. Oder auch schon früher. Und es steht eine Erfahrung am Anfang. Aber dann, ausgelöst durch diese Erfahrung, trifft irgendwann das Wort Gottes. Man fragt sich vielleicht, geht's nicht noch mehr? Und dann geht man in einen Gottesdienst oder in einen Glaubensgrundkurs oder spricht mit jemandem über den Glauben oder liest die Bibel. Und dann trifft das Wort Gottes. Und es erfüllt sich Römer 10, 17, wo steht, denn der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Christi, aus dem Wort Gottes. Und jetzt, wenn dann jemand glaubt, dann geht die Erfahrung dann, die kommt dann hinterher. Jetzt geht der Glaube voran. Jemand sagte mal, Glaube und Erfahrung, die laufen wie auf einer ganz, ganz schmalen Mauer. Der Glaube geht voran, die Erfahrung kommt hinterher. Solange der Glaube sich nicht umdreht, kommt alles gut. Wenn der Glaube sich umdreht, geraten sie ins Wanken. Ich glaube, das ist eine tiefe Wahrheit. Wenn wir unseren Glauben von der Erfahrung abhängig machen, wird es ganz, ganz gefährlich und schwierig, weil wir oft Momente erleben, wo es nicht ganz so einfach ist. Ich muss sagen, ich sehne mich nach mehr Erfahrung mit Gott, viel mehr noch. Ich sehne mich danach, dass der unsichtbare Gott in diese Sichtbarkeit eingreift, sichtbar wird. Ich möchte noch mehr mit Gott erleben. Vielleicht ihr auch. Ich möchte uns ermutigen, dass wir uns an Gottes Wort halten. Und seine Verheißungen halten. Vielleicht ist heute bei dir wie so ein Ostersamstag. Jesus scheint wie tot zu sein. Jesus, wo bist du? Ich habe so viele Zweifel. Ich möchte uns ermutigen, dass wir uns an Gottes Verheißungen halten, an sein Wort halten. Jesus, ich halte mich daran. Ich bin überzeugt, wenn wir uns an Jesu Worte halten, werden wir immer wieder gewöhnliche und außergewöhnliche Erlebnisse mit Jesus machen. Ich möchte zusammenfassen, was ich heute versucht habe mitzugeben. Zuerst einmal, wir brauchen einander. Es ist wichtig, dass wir miteinander unterwegs sind. Ich habe ausgeführt über den suchenden Zweifel. Und ich möchte ermutigen, wenn wir zweifeln, dann offen zu sein für die Wahrheit, die vielleicht ganz anders ist, als wir bis jetzt gedacht haben. Und zum Schluss noch, Gottes Wort genügt, gerade auch im Zweifel. Wenn ich manchmal so Zeiten habe, in denen ich wirklich ganz fest zweifle, erinnere ich mich jedes Mal an den Moment, als Jesus gefragt hat, und wollt ihr auch noch weggehen? Oder aus dieser Gemeinschaft, wollt ihr auch noch weggehen von mir? Und dann sagt Petrus, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Dann überlege ich mir, was gibt es denn für eine Alternative? Und ich entscheide mich immer wieder neu, ich will mich halten an Gottes Wort, auch wenn meine Erfahrung im Moment vielleicht dem entgegensteht. Ich bete zum Schluss. Jesus, ich danke dir. Danke dir für das, was du getan hast für uns. Und ich danke dir an dieser Stelle auch für Thomas. Thomas, der an meiner Stelle gezweifelt hat. Und an meiner Stelle den Beweis erbracht hat, du bist wirklich auferstanden, du lebst. Und Jesus, vielleicht sind heute Morgen auch Menschen hier, die kennen so Zweifel. Vielleicht intellektuell, vielleicht ganz persönlich. Jesus, ich wünsche mir, dass wir zweifeln in einem suchenden Sinn. Sagen, Jesus, zeig dich uns, greif ein. Ich möchte erleben, wie dein Wort Wahrheit ist. Jesus, dein Wort soll uns genügen, das ist auch mein Anliegen. Dass gerade dann, wenn wir vielleicht so Ostersamstag-Momente erleben, sagen, und ich halte mich fest an deinem Wort. Wohin sollten wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Amen.